Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn dieser Podcast ist dafür da, dir Kraft zu schenken, dir Hoffnung zu schenken, Mut zu schenken. Wir sprechen hier über Spiritualität, wir sprechen über persönliche Weiterentwicklung, wir sprechen über Heilung, über Inspiration, Kreativität und ja, hier in diesem Podcast warten auf dich so viele schöne Gespräche und Input und Meditation und alles, was du brauchst. Und ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Und heute wartet hier in dieser Folge auf dich ein so schönes, heilsames, tiefes, mutmachendes Gespräch mit einer ganz tollen jungen Frau. Sie ist sie gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Lyrikerinnen der Neuzeit. Sie ist Lyrikerin, Poetin, Autorin und Singer-Songwriterin und hat gerade ihr neues Buch veröffentlicht, das heißt Über mir die Wolke. Es geht um Clara Luise. Und Clara Luise ist nicht nur eine unglaublich tolle Lyrikerin und Poetin und Autorin, sondern sie leidet auch schon lange, lange in ihrem Leben unter einer Depression und hat immer wieder depressive Episoden in ihrem Leben. Und genau darüber spreche ich hier in diesem Podcast mit ihr, wie sie damit umgeht, wie sie mit ihrer eigenen Depression umgeht, woran man merken kann, ob man vielleicht selber gerade in einer depressiven Phase drinsteckt, wieso es so wichtig ist, dass wir uns auch erlauben, schwach sein zu dürfen, traurig sein zu dürfen, müde sein zu dürfen und was einem in so einer herausfordernden Lebensphase auch helfen kann. Und was auch spannend ist, wir sprechen darüber, was wir tun können, wenn wir vielleicht Angehörige sind oder Freunde von jemandem, der oder die gerade durch eine depressive Episode geht. Und wir reden auch darüber, dass es so wichtig ist, sich anderen Menschen zu öffnen, darüber zu sprechen und auch offen über die eigenen Gefühle zu sprechen, gerade wenn es keine positiven Gefühle sind, sondern wenn wir uns eben nicht gut fühlen. Und warum es so wichtig ist, dass wir uns öfters auch Zeit nehmen, in der wir eben nichts leisten, sondern einfach nur sind. Und ja, Clara Luise ist eine unglaublich erfolgreiche, junge, wunderschöne, tolle, intelligente Frau, die aber eben auch unter einer Depression leidet. Und ich freue mich sehr, dass sie so offen mit diesem Thema umgeht und das aus diesem Schatten rausholt, dass das irgendwas ist, was manche trifft und manche eben nicht, sondern dass es ja, dass jeder unter Depressionen leiden kann und dass es auch so wichtig ist, diesem Thema diesen Tabustatus zu nehmen und ihn auch in die Mitte dieser Gesellschaft zu holen oder es in die Mitte dieser Gesellschaft zu holen. Und deswegen freue ich mich sehr, mit Clara Luise darüber zu sprechen und ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit diesem Gespräch und ganz viel Hoffnung, dass da drin steckt und freue mich natürlich wie immer, wenn du nach dem Gespräch bei Instagram @LauraMarlinaSeiler mir deine Gedanken zu dieser Folge teilst und wir uns in den Kommentaren dazu austauschen können. Und dann habe ich noch ein so schönes Geschenk für dich für diese Vorweihnachtszeit, beziehungsweise, ja, es ist ja noch November, deswegen kann man da eigentlich schon Vorweihnachtszeit sagen, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es ein schönes Geschenk für dich, anknüpfend an mein Buch, an mein Nummer 1 Spiegel-Bestseller Zurück zu mir, kannst du dich jetzt anmelden für eine Überraschung, dass du nämlich E-Mails bekommst von deinem 90-jährigen Ich. Das sind 5 E-Mails, die dein 90-jähriges Ich für dich geschrieben hat. Und du kannst dich jetzt für diese E-Mail-Serie anmelden, für diese Nachrichten. Das ist das Glaube an Wunder Special. Und da bekommst du 5 Nachrichten von deinem 90-jährigen zukünftigen Ich zugeschickt. Und gleichzeitig ist mit diesem Glaube an Wunder Special auch eine wunderschöne Live-Online-Session mit mir verknüpft quasi. Und zwar am 22.11. abends findet diese Live-Session mit mir statt, online, wo du dich einfach einloggen kannst. Wir werden zusammen meditieren. Es wird um Selbstliebe gehen, um Selbstbewusstsein und um inneren Frieden und darum in dir diesen Glauben an dich selbst wiederzufinden und an deine Kraft. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist. Du kannst jetzt einfach für dieses Glaube an Wunder-Special anmelden, bekommst dann alles zugeschickt und ich freue mich, wenn wir uns dann auch am 22.11. abends sehen. Und selbst wenn du dann nicht kannst, bekommst du natürlich die Aufzeichnung zugeschickt. Also sei dabei, hol dir da so ein bisschen Liebe und positive Energie in dein Postfach und dann für unsere Live-Session. Und genau, ansonsten kannst du dich jetzt auch noch anmelden für die Rise Up in Shine Uni Warteliste, denn im Januar startet wieder die Rise Up in Shine Uni und wenn du da gerne dabei sein möchtest bei meinem intensivsten, transformierendsten Online-Programm, dann kannst du dich jetzt schon mal auf die Warteliste schreiben, unverbindlich, und bekommst Bescheid, wenn die Anmeldung startet. Und jetzt geht es los mit diesem wunderschönen Gespräch mit Clara Luise. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Deine Laura. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz bezaubernde Künstlerin hier im Podcast zu haben. Clara Luise, so schön, dass du Zeit hast und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir.
Vielen Dank für die Einladung, Laura. Ich freue mich auch sehr.
Als ich angefangen habe, über dich zu recherchieren, fand ich es irgendwie ganz schön, was man über dich liest und dass man ja über dich auch sagen kann, dass du wie eine Art Lyrikerin bist oder Poetin. Und ich finde, das ist so ein schöner Titel, den man irgendwie tragen kann. Ich finde, das hat so was ganz Romantisches auch und irgendwie auch ja einfach was ganz Schönes. Wie kommt das, dass du Lyrikerin bist oder Poetin? Wann hat das angefangen und ja, war das immer schon ein Wunsch von dir oder ist das was mit der Zeit geboren worden ist?
Also ich finde die Bezeichnung auch total schön und zu Beginn war es für mich auch etwas schwierig, das so anzunehmen, weil ich dachte, man muss da irgendwie vielleicht irgendwie gekürt werden als Lyrikerin oder so. Aber das war eigentlich kam ganz natürlich bei mir. Ich habe schon in der Kindheit oder frühen Jugend begonnen, Gedichte zu schreiben. Da war ich so circa 13 Jahre alt, aber gar nicht so bewusst, dass ich jetzt mich hingesetzt hätte und gesagt hätte, ich schreibe jetzt ein Gedicht, sondern ich habe einfach niedergeschrieben, wie ich mich gefühlt habe und das eben in Metaphern umgewandelt und längere Texte verfasst und einfach so meine Gefühlswelt ausgedrückt und versucht, das zu umschreiben. Und jetzt im Nachhinein weiß ich ja, das waren damals schon Gedichte, aber ich habe es damals gar nicht so einordnen können, weil ich selbst gar nicht Gedichte gelesen habe. Also natürlich, wir hatten als Kinder, wir hatten ein Gedichtband zu Hause für Kinder, also meine Geschwister und ich, und das haben wir auch gelesen oder vorgelesen bekommen. Aber ansonsten hatte ich mit Lyrik oder mit Gedichten gar nichts am Hut. Auch meine Eltern haben gar nichts in dem Bereich gelesen oder so. Deswegen war es eigentlich schon fast kurios irgendwie, dass ich selbst drauf gestoßen bin und das so ganz natürlich zu mir kam. Und erst als ich 2018 mein erstes Buch veröffentlicht habe, musste ich das ja irgendwie einordnen oder beschreiben. Und dann habe ich nach Recherchen im Internet dann gedacht, okay, dann wird es wahrscheinlich Lyrik sein, was ich da mache.
Wow. Total, ich finde, es ist immer so schön zu sehen, wenn Kinder oder halt Jugendliche sowas ganz von selbst sich irgendwie in einem ergibt, oder? Ich finde es total faszinierend, woher das kommt. Und hat dir das damals einfach gut getan, dann das aufzuschreiben? Es war sowas ganz Natürliches, was einfach aus dir herausgeflossen ist quasi.
Ja, es war sehr wichtig für mich. Also ich hatte das Gefühl, das war damals eine Zeit, da habe ich Schlafstörungen gehabt. Ich konnte dann nachts maximal 2 bis 3 Stunden schlafen und hatte dann viel Zeit zu schlagen in der Nacht. Und dann habe ich mich eben hingesetzt an den Schreibtisch und habe diese Gedichte geschrieben, einfach um meine Gedanken irgendwie loszuwerden oder einzuordnen, mich selbst besser zu verstehen. Das war eigentlich fast wie Tagebuchschreiben.
Wow, kannst du dich noch an ein Gedicht erinnern, was du damals aufgeschrieben hast, wie das klang oder worum es da ging?
Leider nicht, ich habe die auch alle gar nicht mehr. Also ich habe die damals schon am Computer verfasst und das ist jetzt schon so lange her, ich habe die leider auch gar nicht gespeichert, aber es würde mich auch interessieren.
Ja. Wow, also total schön. Also ich finde das sehr, sehr bewundernswert, wenn das so, ja, so ganz natürlich aus jemandem herauskommt quasi. Du bist mittlerweile auch Musikerin, du schreibst Bücher. Und du hast jetzt gerade ein neues Buch veröffentlicht, Über mir die Wolke. Magst du einmal ein bisschen erzählen, worum es in diesem Buch geht und wie es zu diesem Buch gekommen ist? Weil es ist ja schon noch ein besonderes Buch, würde ich sagen.
Das stimmt. Also ich habe mich mit der Lektorin des Buches getroffen in Hamburg in einem Café. Und wir haben einfach darüber gesprochen, ob es eventuell eine Möglichkeit gibt, dass wir zusammen an einem Buch arbeiten. Mit dem Verlag wurde ja auch deine Bücher veröffentlicht bei Rowohlf. Und wir kamen eigentlich von Gedichtbänden dann auf eine ganz andere Geschichte. Wir haben uns dann über ja, über so Schwierigkeiten im Leben eigentlich unterhalten und sind dann beide irgendwie drauf gestoßen, dass so viele Menschen auch irgendwie im Umkreis oder selbst betroffen sind von psychischen Erkrankungen. Und ich selbst leider auch schon seit meinem 13. Lebensjahr, also eigentlich seitdem ich begonnen habe, Gedichte zu schreiben, finde ich parallel, an Depressionen, wiederkehrenden Depressionen. Und wir haben uns ganz natürlich über dieses Thema unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ach, wieso schreibe ich eigentlich nicht mal eine Geschichte, die zumindest so diese Geschichte im Hintergrund irgendwie, also wo ich diese Geschichte im Hintergrund im Kopf behalte. Die Geschichte von Lina, so heißt die Protagonistin, die eines Morgens aufwacht und dann im Spiegel feststellt, dass sie eine ganz große, schwere Wolke über sich trägt. Und nur sie selbst kann diese Wolke sehen und wahrnehmen. Und sie versucht dann erstmal, diese Wolke zu ignorieren. Das funktioniert dann aber nicht, weil die Wolke wird immer größer und schwerer und verhagelt das Leben sozusagen. Und dann geht sie auf eine Reise. Also ich will natürlich auch nicht zu viel verraten, aber es geht eigentlich um eine Geschichte, die was widerspiegelt, was viele Menschen erleben, also wahrscheinlich die meisten Menschen, eben über eine schwierige Zeit im Leben, mit der man zu Beginn noch gar nicht so weiß, wie man damit umgehen soll, die einem neu vorkommt. Und dann geht man auf eine äußerliche, aber auch vor allem auf eine innerliche Reise und muss lernen oder ja, man lernt einfach, wie kann man am besten damit umgehen selbst, was kann man selbst tun, wie wichtig ist es auch mit anderen Menschen, diese Gefühle und Gedanken zu teilen und wo führt einen das alles hin? Und es geht da um kleine Lebensweisheiten, die ich einfach über die Jahre gesammelt habe. Verpackt in diese Geschichte auf hoher See, wo Lina reist, mit einer fremden Gruppe auf einem Boot zusammen, auf einem Segelboot, und dann am Ende zu einer Erkenntnis kommt, die ihr sehr hilft dann mit dem Umgang dieser Wolke.
Super schön, super, super schön. Du hast gesagt, mit 13 hast du angefangen oder kam eine Depression in dein Leben. Du hast vorhin schon gesagt, du hattest Schlafstörungen. Woran hast du damals noch gemerkt, dass du depressiv bist?
Also in erster Linie an den Schlafstörungen. Ich habe da mit meiner Mutter drüber gesprochen und wir sind dann zu einem Hausarzt gegangen. Meine Mutter leidet auch schon seit Ewigkeiten an derselben Erkrankung und das wusste auch der Hausarzt und dann konnte er eins und eins zusammenzählen und hat gesagt, vielleicht, weil es gab keine körperlichen Merkmale, die irgendwie dazu geführt hätten zu den Schlafstörungen und dann bin ich damals zu einer Jugendtherapeutin gegangen und die meinte, ja, dann lass uns doch gerne, wenn du möchtest, zusammen diese Therapie machen. Und ich fand das sehr schön von Anfang an. Ich wusste gar nicht genau, was ich für ein Krankheitsbild habe, weil man das als Kind gar nicht so mitgeteilt bekommt, außer man fragt danach. Aber ich habe da auch nie nachgefragt. Es war für mich gar nicht wichtig. Und erst später, als ich dann, also ich lebe jetzt mittlerweile in Salzburg in Österreich, als ich dann hier wieder eine depressive Episode bekommen habe, bin ich dann erneut zu einer Therapeutin gegangen, zu einer Psychologin. Und die erst hat mir dann die Diagnose gegeben, wiederkehrende Depression. Und da wusste ich erst, dass es diese Krankheit ist, die ich eigentlich damals auch schon hatte. Und das war auch für mich gut, das zu erfahren, weil ich dann viel besser auch für mich selbst das annehmen konnte.
Wie sehen so wiederkehrende depressive Phasen aus?
Also es ist ganz unterschiedlich anscheinend bei vielen Menschen. Bei mir ist es so, dass es immer sehr aufgeteilt auftaucht. Also ich habe dann eine depressive Episode und die hält meist sehr lang an, was aber auch daran liegt, dass ich das oft nicht früh genug behandelt lassen habe, in der Hoffnung, dass es von selbst wieder weggeht, wie man es eben so oft hat mit Problemen auch. Und dann merke ich einfach, es stimmt was nicht. Also man kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Es fühlt sich sehr dumpf an. Man fühlt sich alleingelassen mit dem Gefühl. Man kann es anderen Leuten nicht so mitteilen. Man fühlt sich wie unter so einer Glasglocke oder eben als hätte man so eine Wolke über sich. Und hat an nichts mehr Freude. Und aber auch, also man fühlt so wenig bis gar nichts. Und das ist eigentlich das, woran ich dann merke, okay, es ist an der Zeit, wo ich mich wieder mehr um mich kümmern muss oder einfach mich mit diesem Thema auch auseinandersetzen muss. Und mittlerweile, seitdem ich jetzt, ich glaube, jetzt fast 4 Jahre in der aktuellen Therapie bin, wenn dann so solche Tage auftauchen und die halten länger an, dann habe ich das viel schneller wieder, kann ich da viel besser mit umgehen mittlerweile. Weil ich einfach weiß, was ist wichtig für mich persönlich, was kann ich tun und kann das auch annehmen und auch einfach aushalten und weiß dann, dass es auch wieder besser wird. Und in den, sage ich mal, in den gesunden Phasen zwischendurch, da fühle ich mich einfach normal. Da fühle ich mich glücklich und traurig und wütend und alles zugleich, was man eben halt normalerweise alles so empfindet.
Was hilft dir in einer depressiven Episode? Also was sind Dinge, die du für dich tun kannst? Ich frage, weil ich glaube, dass viele Menschen, die gerade zuhören, vielleicht eine ähnliche Erfahrung haben. Und ich glaube, es ist total wichtig, auch darüber zu sprechen, wie man sich vielleicht selber auch helfen kann in den Momenten.
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich Hilfe holt, weil man das selbst gar nicht selbst also handeln kann. Das ist einfach nichts, was man selbst mit sich ausmachen kann. Und dann das Zweitwichtigste ist, dass man es annimmt für sich, dass man hinsieht und nicht versucht, es mit voller Gewalt zu ignorieren oder von sich wegzustoßen. Und dass man mit sich selbst, wie soll ich sagen, also dass man sich selbst tröstet oder auch sich selbst lieb hat in dem Moment, so als würde man das tun für eine andere Person, die man sehr lieb hat. Einen guten Freund oder das eigene Kind oder die Schwester, der Bruder, was auch immer, dass man versucht, sich mit sich selbst so umzugehen, wie man es dann mit anderen nahestehenden Personen machen würde.
Total schön. Hast du in gesunden Phasen Angst davor, dass wieder eine Episode kommt? Oder bist du so, dass du sagst, ich weiß, was kommt, wie so eine Welle, die über mich drüber schwappt und ich weiß, sie geht irgendwann auch wieder vorbei?
Also ich glaube, die Angst, die bleibt immer. Also zumindest bei mir bisher. Also immer wieder die Angst davor, dass es dann doch wiederkommt und vielleicht auch länger bleibt, weil das dann schon auch sehr anstrengend ist und kräftezehrend ist. Die ist immer ein bisschen da. Aber ich mittlerweile denke ich auch, jetzt in einer guten Phase wie aktuell, wo es mir wirklich schon seit ja, 2, 3 Monaten so richtig gut geht, glücklicherweise, da weiß ich auch, da kann ich, also da freue ich mich selbst drüber und versuche das auch zu genießen und so viel wie möglich davon mitzunehmen, damit ich auch gestärkt bin, so für die nächste depressive Episode, falls sie kommen sollte.
Das heißt, würdest du sagen, dass sich die Depression irgendwo auch bewusster sein lässt und achtsamer dir gegenüber und das Leben eigentlich mehr auskosten lässt? Also, dass es fast vielleicht zum Teil auch einen positiven Aspekt hat?
Ja, so sehe ich das auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch gut und gesund, das so zu empfinden, wenn man es kann. Es hat auch sehr viel Positives mit sich gebracht. Ich hätte ja niemals mich so stark mit mir selbst auseinandergesetzt, glaube ich zumindest, wenn ich nicht diese Erkrankung hätte oder hätte auch so stark an mir selbst gearbeitet. Also was ich in den letzten Jahren alles, was sich da alles so verändert hat für mich, dass ich mich viel mehr selbst annehmen kann und ein größeres Selbstbewusstsein aufgebaut habe und mir viel mehr bewusst bin, was meine Realität ist und was aber eigentlich eine Realität aus der Vergangenheit ist, jetzt aber nicht mehr wahr ist. Und so, das, also dieses ganze Verständnis dafür, das ist ja, ich sag mal, im normalen Lebenslauf in unserem Kulturkreis jetzt gar nicht so üblich, dass man sich so stark mit diesen Themen auseinandersetzt.
Es ist so wichtig und so wertvoll. Deswegen, ja, es ist immer diese Kraft, die dann auch in diesen schwierigen Phasen liegt, aber genau diese Bereitschaft zu haben, sich mit sich selbst dann auch auseinanderzusetzen und besser kennenzulernen, ist so schön. Du hast gerade was gesagt, was also ein Kernelement von meiner Arbeit ist nämlich so diese Differenzierung zwischen der Vergangenheit, dieser Realität der Vergangenheit und der jetzigen Realität. Was hat dir da geholfen, das auch besser unterscheiden zu können? Oder inwiefern beeinflusst das heute dein Leben positiv, dass du das voneinander differenzieren kannst und dass du auch sagen kannst, ja, ich habe eine Vergangenheit, aber ich bin nicht diese Vergangenheit, sondern ich bin im Hier und Jetzt.
Ich würde sagen, also ich bin da kein Meister drin bisher leider, aber ich arbeite dran. Also was mir selbst viel geholfen hat, ist Dinge visuell darzustellen, auch Gefühle visuell darzustellen. Ich mache ganz oft in meiner Therapiestunde so Aufstellungen mit Gegenständen. Das hilft mir persönlich sehr, dann zum Beispiel Gefühle oder Erinnerungen aus der Vergangenheit aufzustellen Und dann hinzusehen in meinem jetzigen Ich und zu sehen, ist das denn jetzt eigentlich noch das, was ich empfinde? Oder darf ich das auch loslassen? Darf ich das auch trennen? Und ich kann auch Grenzen ziehen, weiß nicht, zum Beispiel mit einem bunten Tau oder so, was dann da liegt, ja, und mich dann auf die neue Seite begeben. Also das ist für jeden ganz unterschiedlich, wie man, also ob man das so kann mit dem Visuellen oder welchen anderen Zugang man findet. Aber mir hilft sehr stark dieses Visuelle oder auch, dass ich mir dann Dinge auch immer wieder sage, selbst sage, wie zum Beispiel, das ist jetzt was, was eigentlich in mir ist aus meiner Vergangenheit, was aber eigentlich nicht meine eigene Wahrheit ist oder dem entspricht, wer ich jetzt bin oder wie ich denke, was meine Werte sind, und mir das immer wieder bewusst zu machen und aber auch Verständnis zu haben für mich selbst, dass ich immer noch in diesen alten Mustern immer mal wieder drinstecke und das einfach so was ist, was man sich so angewöhnt, so wie, sag ich mal, ganz banal Fahrrad fahren oder Auto fahren irgendwann, was man dann auch wieder mit der Zeit umtrainieren muss. Und es dauert halt auch eine Zeit lang, aber ich glaube, sich dem immer wieder bewusst zu werden und diese Momente zu erkennen und dann zu sagen, ganz klar für sich zu selbst zu differenzieren, das ist jetzt aber nicht mehr das Jetzt, sondern das ist von früher.
Und das war schön. Gibt es einen Glaubenssatz oder eine Überzeugung, die du früher über dich hattest, die du transformieren konntest? Also etwas, was du über dich gedacht hast, wer du bist und wo du gelernt hast zu sagen, das stimmt nicht, dass ich das über mich gedacht habe und heute weiß ich es besser?
Ja, bestimmt. Ich glaube, am präsentesten ist aktuell für mich der Glaubenssatz, dass ich früher dachte, dass mich Menschen so, wie ich wirklich bin, nicht mögen oder um sich haben wollen, sondern dass ich mich immer anderen Menschen anpassen muss, damit ich zu ihnen passe. Also mich selbst eigentlich verleugnen und zu glauben, dass ich selbst so, wie ich bin, nicht liebenswert bin. Das ist etwas, was ich ablegen konnte innerhalb des letzten Jahres vielleicht sogar erst, wo ich wirklich neu in Situationen reingehe mit anderen Menschen oder mit entweder mit Menschen aus meiner Vergangenheit auch, also die ich schon von früher kenne, oder mit neuen Menschen aus der jetzigen Zeit, wo ich einfach dann merke, okay, jetzt habe ich das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in mich selbst, auch so zu sein, wie ich bin, und dass es mir gar nicht mehr so wichtig ist, wie andere Menschen mich dann auch empfinden, sondern dass es einfach auch ganz normal ist, dass man, also dass manche Menschen sich mögen und manche sich eben nicht so sehr mögen, aber dass das gar nicht immer nur was mit mir zu tun hat, sondern mit dem, ob man zueinander passt oder eben nicht. Ja.
Das ist so schön. Vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, das ist gerade so wertvoll für so viele Menschen, die zuhören, weil ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl zu denken, ich muss irgendwie anders sein, als ich bin, um geliebt zu werden oder um angenommen zu werden. Und dass wir dann, wenn das nicht bewusst stattfindet, uns eben immer mehr anpassen und wie du sagst, anfangen, uns selbst zu verleugnen und zu verstellen und dann irgendwann gar nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind und unsere Identität komplett verloren haben. Und da wieder zurückzukommen und sich zu erlauben, wie du sagst, in dieses Selbstbewusstsein auch zu kommen, wer bin ich eigentlich, was sind meine Werte, wie will ich sein? Und dass es dann auch okay ist, wenn man nicht gemocht wird. Also dass das Leben, glaube ich, viel entspannter ist, wenn man nicht von allen gemocht werden möchte. Es gibt dieses eine wundervolle Zitat, ich glaube von Dieter von These, wo sie gesagt hat, you can be the juiciest, sweetest, nicest peach in the world and there will be still people that just don't like peaches.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Das ist super. Das trifft es auf den, also ja, das bringt es auf den Punkt.
Ja.
So ist es, ja.
Ja, total schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wer würdest du sagen, bist du heute? Also wenn du sagst, dass du dich so, also gerade auch in Begegnung dann mit anderen Menschen, wer bist du? Also wer ist Clara, wenn sie ganz sie selber ist?
Tja, auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Wer bin ich? Also ich bin sehr empathisch, finde ich. Und auch, also ich höre sehr gerne zu. Und bin jemand, der sich Zeit nimmt und Zeit braucht, auch für sich selbst. Also ich bin auch eher still als laut. Und das finde ich mittlerweile auch gut. Früher fand ich das schlecht. Ich lebe den ganzen Tag irgendwie in meiner eigenen Welt und liebe es zu kreieren oder Dinge zu erschaffen, die eigentlich das transformieren, was ich eigentlich sagen möchte, was ich aber nicht so gut in Worte fassen kann. Ich bin sehr fantasievoll und trage sehr viel Hoffnung und Überzeugung in mir. Ja.
Wow. So schön. Richtig toll. Was ist deine Vision, wenn du dir vorstellst, wir würden in, sagen wir, 3 Jahren von heute miteinander sprechen? Was ist etwas, was du bis dahin gerne vielleicht in die Welt gebracht haben möchtest oder erschaffen haben möchtest oder vielleicht auch in dir noch transformiert oder verändert haben möchtest? Wie möchtest du sein, wenn du dir vorstellst, wir würden in 3 Jahren von heute dieses Interview führen? Mit wem würde ich dann sprechen?
Also ich möchte mich gerne einfach weiterentwickeln und mir selbst treu sein, wer auch immer ich dann bin. Also man verändert sich ja auch mit der Zeit. Und ich möchte noch freier werden. Also frei im Sinne von, dass ich mich noch weniger abhängig mache davon, was andere Menschen von mir erwarten. Mhm. Auch was meine Kunst anbelangt. Weil ich finde, das, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber je mehr man veröffentlicht, desto mehr wächst auf der einen Seite auch irgendwie ein Druck, wo man dann nicht mehr sicher ist, ist das jetzt, bin ich noch ganz frei mit dem, was ich mache, oder versuche ich auch gewisse Erwartungen zu erfüllen. Ich glaube, das ist aber was viele Künstler so empfinden. Und das würde ich gerne, wenn es möglich ist, mir noch bewusster machen, dass ich da frei bleiben darf. Und dass es ja auch das ist, was es dann auch so authentisch und schön und verletzlich macht für andere Menschen. Und auch für mich selbst, dass es mir wichtig bleibt, dass es mir selbst gut tut, das, was ich mache. Ja.
Das ist so ein wichtiger Satz, dass es mir wichtig bleibt, dass es mir selbst gut tut, was ich mache. Das ist, glaube ich, so elementar wichtig. Weil ja, irgendwann kann es immer mal passieren, dass man irgendwie die falsche Abbiegung nimmt und dann anfängt, die Sachen nur noch zu machen, weil man denkt, dass es von einem erwartet wird und selber gar nicht merkt, dass es überhaupt nicht gut tut.
Ja,
ja.
Genau.
Wenn jetzt gerade jemand zuhört und er oder sie auch die Diagnose Depression hat und damit hadert oder vielleicht gerade merkt, oh, ich merke, ich schlitter gerade in eine depressive Episode rein. Was würdest du diesen Menschen sagen? Also wie kann dieser Mensch in der Hoffnung bleiben und auch wissen, dass es vollkommen okay ist? Weil ich glaube, in unserer Leistungsgesellschaft ist es ja auch schnell so, dass man sich vielleicht dafür schämt und das Gefühl hat, ich bin irgendwie falsch und jetzt funktioniere ich nicht. Aber ich muss ja funktionieren. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr funktioniere? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr leiste? Wie war das bei dir und was könntest du vielleicht jemandem mitgeben, der oder die gerade zuhört und diese Gedanken mit sich trägt?
Also ich würde sagen, je schneller man sich Hilfe holt, desto kürzer ist auch die Zeit, die man dann mit der Depression verbringen muss. Mhm. Also das ist, sagen zumindest auch viele Wissenschaftler. Und ich glaube, dass man sich selbst auch vertrauen soll. Also wenn man das, man spürt es einfach, es stimmt was nicht, dass man nicht zu lange irgendwie damit hadern soll, mit jemandem zu sprechen. Also ich weiß, es ist schwierig, auf jeden Fall. Aber wenn man zum Beispiel eine gute Hausärztin oder einen Hausarzt hat, dem man vertraut oder der man vertraut, da vielleicht die erste Ansprechstelle. Und es ist schön, wenn man einen tollen Umkreis hat, Menschen, die man liebt und die einen lieben. Aber so eine Erkrankung ist auch was man medizinisch auch irgendwie behandeln muss. Oder zumindest mit außenstehenden Personen, die einen nicht privat kennen. Da gibt es ja auch verschiedenste Methoden. Manche sagen auch, sie möchten das Ganze eher spirituell angehen und so. Das muss man auch für sich selbst herausfinden. Aber ich glaube, dass man sich jemandem anvertraut, der darauf spezialisiert ist, das ist schon mal ganz wichtig. Und dann auch immer wieder, also was ich gelernt habe, ist das Aushalten. Es klingt leider nicht so schön, aber Aushalten ist so wichtig, weil meine letzte depressive Episode, die ging so lang gefühlt, dass ich echt oft an dem Punkt war, wo ich dachte, es wird wahrscheinlich nicht mehr besser werden. Ich werde jetzt immer so leben müssen. Und das ist natürlich sehr unschön und auch gefährlich natürlich bei dieser Erkrankung. Aber dann immer wieder sich bewusst zu machen, es ist eine Stärke in mir. Ich habe die Hoffnung und ich weiß aus meiner Erinnerung heraus, dass es wieder besser wird. Und bis dahin halte ich das aus und bin gut zu mir und darf schwach sein. Und danach gehe ich gestärkt aus dieser Phase auch wieder raus und kann wahrscheinlich noch besser leben als zuvor. Also Hoffnung ist was, also es, ja, Hoffnung ist leider auch so ein Wort, was man eben mal schnell sagt, aber das ist für mich das allerwichtigste Wort überhaupt, weil es mir immer die nötige Kraft gegeben hat, auch solche Phasen dann auch auszuhalten.
Würdest du sagen, dass es helfen kann, wenn man in einer gesunden Zeit ist, wo es dir jetzt gerade richtig gut geht? Wenn man sich selber zum Beispiel Sprachnachrichten aufnimmt oder Briefe schreibt, die man in depressiven Phasen hören kann oder lesen kann, wo man sich selber sozusagen sagt, hey, es geht mir gerade wieder gut, so, du kommst da wieder durch, behalte die Hoffnung. Glaubst du, sowas könnte helfen? Oder meinst du, in der depressiven Phase ist man gar nicht in der Lage, sich das anzuhören und zu glauben?
Das ist, ich finde das eine sehr gute Idee und ich glaube, man kann das auf jeden Fall probieren. Also es gibt ja... jeder Mensch hat ja so einen anderen Zugang, also ich weiß gerade gar nicht, wie man das nennt. Also es gibt ja Menschen, die eher auf der Gefühlsebene funktionieren, ja, eher agieren, oder manche, die eher über das Hören oder über das Sehen wahrnehmen. Und ich glaube, je nachdem, wie man halt tickt, dass man das, dass das eine gute Idee ist, Erinnerungen aufzuzeichnen, bestimmt. Und wenn man es dann in der depressiven Episode nicht hören kann oder es einem nicht gut tut, dann hat man es zumindest probiert. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Also bei mir ist es so, dass ich das, weil ich kinästhetisch bin, also dass es sehr alles auf Gefühlsebene funktioniert, dass es immer eher was ist, was ich in mir trage, wo ich mich an das Gefühl versuche zu erinnern oder weiß, wie habe ich mich damals an demselben Ort zum Beispiel gefühlt. Es gab so einen Moment, da bin ich in den Urlaub gefahren, wo ich schon seit 4 oder 5 Jahren am Stück hingefahren bin, an einem See in Österreich. Und dann stand ich auf einmal dort und dachte, okay, das gefällt mir überhaupt nicht mehr. Es löst in mir nichts mehr aus. Ich fühle mich hier genauso schlecht wie zu Hause. Und das war so ein Punkt, an dem ich sehr frustriert war. Aber da den Unterschied zu merken und dann zu hoffen und daran zu glauben, dass vielleicht das nächste Mal, wenn ich dorthin fahre, sich das wieder so anfühlt wie früher. Also so Eckpunkte sich zu speichern. Ich finde das eine gute Idee von dir. Ich glaube, das kann man durchaus ausprobieren, ja.
Cool. Ich glaube, für viele Menschen ist das Umfeld ja auch unglaublich wichtig in dieser Zeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gerade für Familienangehörige und Freunde, für Partner, Partnerinnen auch natürlich eine Riesenherausforderung ist, richtig damit umzugehen, wenn jemand plötzlich wieder in die depressive Episode reinschlittert. Und man natürlich sich nichts mehr wünscht, als dass die Menschen, die wir lieben, dass die gesund sind, dass es ihnen gut geht. Was würdest du sagen, was hilft dir von deinem Umfeld her? Wie sollte man sich am besten verhalten, vielleicht als Mutter oder als Schwester, als Bruder, als Freund, als Freundin, als Arbeitskollege, wenn man weiß, jemand hat die Diagnose Depression?
Das ist echt eine wichtige und auch sehr schwierige Frage, weil man da sich anders verhalten sollte, sage ich mal, als im Normalfall. Denn das Allerwichtigste ist, dass man als angehörige Person, dass man sich nicht zu sehr mitziehen lässt oder mitreißen lässt in die depressive Phase, sondern dass man auch sich weiterhin um sich selbst kümmert, um sich selbst stärkt und das getrennt sieht, also von der anderen Person, um die man sich kümmern möchte. Das ist ganz wichtig, weil man eben selbst diese Energie auch braucht für sich, auch um anderen Menschen zu helfen. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Und an zweiter Stelle ist vielleicht einfach ein offenes Ohr und Verständnis, ohne immer einen Ratschlag geben zu wollen. Also das, weil meistens das, was man aus eigener Erfahrung kennt, ist was, was in der Situation einfach nicht hilft. Und das ist dann oft frustrierend, auch für beide Personen. Also einfach zuhören und Verständnis zeigen und die Person begleiten, aber ohne irgendwie mit Druck zu versuchen, zum Beispiel zu sagen, komm, wir gehen mal zusammen Sport machen oder wir fahren mal am Wochenende in einen Wellnessurlaub oder so. Das ist dann eher kontraproduktiv, sondern eher sagen, was kann ich für dich tun oder wonach fühlst du dich gerade oder kann ich dir vielleicht helfen, Therapieplatz zu suchen. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Und sich aber weiterhin auch um sich selbst zu kümmern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da nicht in so eine, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist in dem Zusammenhang, aber in so eine Co-Abhängigkeit kommt. Ja.
Super, danke dir. Weil du kennst es ja sozusagen auch von deiner Mutter. Du bist ja auch sozusagen, ne, du kennst ja auch die andere Seite. Das ist, glaube ich, bei dir auch nochmal ganz spannend.
Total. Und das war eben was auch in meiner Kindheit nicht so gut funktioniert hat. Logischerweise als Kind hat man das Verständnis ja nicht. Und dann möchte man sich ständig um die Mutter kümmern. Oder man versucht ständig, dass es der Mutter wieder gut geht. Und irgendwann bezieht man das vielleicht auch auf sich selbst, weil man es natürlich nicht so verstehen kann, einfach im jungen Alter. Und dann irgendwann hat man das Gefühl, man ist immer dafür verantwortlich, wie die Mutter sich fühlt. Und man muss immer dafür sorgen, dass es der Mutter gut geht. Und das ist einfach ein enormer Druck und eine enorme Belastung. Vor allem, wenn es der Mutter dann nicht gut geht. Und man merkt, man selbst hat das gar nicht in der Hand. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, wenn es dann um Kinder geht, dass man sich da vielleicht auch Beratung holt. Und da gibt es ja auch Stellen, an die man sich wenden kann. Oder auch Bücher, Podcasts oder Therapeuten, die einen da helfen können. Wie mache ich das denn zum Beispiel mit Kindern, wenn ich depressiv bin und meine Kinder leben das mit? Wie ist der beste Umgang dann? Wie kann ich das erklären und was ist zu beachten? Weil das natürlich was ist, was in einer jungen Zeit des Lebens sehr prägend ist.
Was hättest du dir vielleicht gewünscht? Was hättest du gebraucht als Kind?
Ich hätte, glaube ich, also damals war es noch nicht so, dass man darüber so gut sprechen konnte wie heutzutage oder auch, dass man so eine gute Beratung bekommen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass es uns Kindern deutlicher gemacht, also dass meine Eltern uns deutlicher gemacht hätten, dass meine Mutter krank ist und dass das nichts mit uns zu tun hat, sondern dass es eine seelische Erkrankung ist, vielleicht das so irgendwie zu umschreiben, und dass sie sich selbst um sich kümmert und wir Kinder sein dürfen. Und nicht, dass das so, also das ist ganz unbewusst passiert und ich möchte meinen Eltern auf gar keinen Fall einen Vorwurf machen, aber nicht, dass das so gefördert wird, dass wir versuchen, also meine Geschwister und ich, Dinge zu leisten oder zu tun, damit es meiner Mutter besser geht, weil da hatten wir keine Chance. Ja.
Wow, danke fürs Teilen. Total wertvoll. Ja. In deinem Buch über mir die Wolke geht es ja auch um eine junge Frau, die diese Wolke über sich trägt. Würdest du sagen, sie ist depressiv? Hat sie eine Depression oder ist es genereller, dass es einfach darum geht, eine schwere Phase im Leben zu haben?
Also ich habe schon natürlich daran gedacht, wie fühlt man sich, wenn man depressiv ist, und das aus dieser Perspektive heraus auch geschrieben. Ich glaube aber auch, dass es auch auf andere schwere Situationen im Leben zutreffen kann. Trauer oder ja, wie auch immer.
Was ist für Sie in dem Buch so einer der Klickmomente, wo Sie merkt so, ach, ich kriege das hin, auch mit dieser Wolke über meinem Kopf?
Als sie merkt, dass wenn sie sich anderen Menschen gegenüber öffnet, dass sie nicht abgestoßen wird, dass sie nicht weggestoßen wird aufgrund ihrer Belastung und dass sie auch andere Menschen belasten darf und dass dann nichts passiert, sondern dass sie einfach nur angenommen wird und also das Verständnis gezeigt wird und dass sie dann trotzdem immer noch als ganz normaler Mensch angesehen wird. Und oder vielleicht sogar, dass man schätzt, dass sie sich öffnet, und dass andere Menschen sich dann auch öffnen und dass man einfach miteinander teilt und lebt und lernt und dass ihr das sehr hilft, weil sie auch zu Beginn immer alles also von sich wegstößt, auch ihre engen Freunde Ella und Leo, die dann versuchen irgendwie an sie ranzukommen und sagen, irgendwas stimmt nicht mit dir, warum bist du so zurückhaltend oder warum möchtest du dich nicht mehr mit uns treffen? Und sie einfach immer wieder Ausreden sich einfallen lässt, weil sie Angst hat, wenn sie sich öffnet ihnen gegenüber, dass die Freunde sie nicht mehr haben möchten in ihrem Umkreis, weil ihnen das zu schwer ist. Und eben als ich dann merke, dass es nicht so ist, sondern dass sie bei fremden Menschen diese Erfahrung sogar machen kann, dass sie dadurch, also auch wenn sie sich öffnet und ihre Sorgen teilt und das vielleicht auch nicht jeder immer in dem Moment dann gleich so nachvollziehen kann oder nachempfinden kann, dass sie dann, dass aber nichts passiert, im Gegenteil, sondern dass es ihr gut tut und auch den anderen Menschen, dass die anderen Menschen sich auch freuen, dass sie sich öffnet. Das ist, glaube ich, der entscheidendste Moment.
Super schön. Hast du in deinem Leben wie so eine Art mentale Gesundheitsroutinen oder so spirituelle Routinen, die dir dabei helfen, dich immer wieder mit dir zu verbinden und ja sozusagen diese gesunden Phasen so lange wie möglich erschaffen zu können?
Ja, schon. Also mittlerweile weiß ich einfach, was mir gut tut. Das ist mir bewusster geworden und das mir dann auch zu gönnen, auch wenn es oft noch schwierig ist, weil ich auch so ein Arbeitstier bin. Also ich stürze mich gerne in Arbeit, um Dinge nicht fühlen zu müssen. Oder um, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich muss leisten, leisten, leisten. Das macht mich aus. Und das versuche ich abzulegen, indem ich immer mal wieder mir Zeit nehme, rauszugehen. Also das ist total banal, aber also ich habe einen kleinen Hund und wir gehen oft spazieren. Auch in der Zeit, wo ich dann eigentlich gerade viel zu tun habe. Aber dadurch, dass Charlie, mein Hund, hier raus muss, ist das für mich ganz hilfreich. Dann gehe ich auch raus und dann merke ich, wie gut mir das tut. Einfach rauszugehen, für mich zu sein und nicht erreichbar zu sein. Und gerade auch nichts leisten zu können, sondern einfach nur zu sein, so als Mensch. Einfach sich in der Natur zu bewegen. Das hilft mir. Und was mir auch hilft, ist zum Beispiel Musik nur für mich selbst zu machen. Also nicht zu komponieren oder zu erschaffen, sondern einfach für mich selbst Musik zu machen, zu singen, Gitarre zu spielen, einfach weil es mir gut tut und aber gar keinen anderen Zweck hat. Ja, das sind, glaube ich, die zwei Kernpunkte, die ich mir so angeeignet habe. Mir einfach Zeit zu nehmen in Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Dann ist es ja besonders wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Ja?
Das klingt auch so gut.
Ja.
Da sind wir uns sehr ähnlich. Das, ja, ja. Ich habe im Podcast eine Frage, die stelle ich immer all meinen Gästen. Und zwar, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, erfülltes Leben. Du bist ganz, ganz alt. Und irgendwann kommt aber der letzte Tag auf dieser Welt. Und ich würde zu dir kommen und ich würde zu dir sagen, Clara, es gab leider ein technisches Problem und es wurde alles gelöscht. Deine Bücher sind weg, deine Musik ist weg, alles, was du bis dahin noch erschaffen hast, alles ist weg. Aber ich hätte ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier mit diesem Stift drei Weisheiten schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass wir Menschen danach leben. Oder drei Dinge, die du in deinem langen Leben gelernt hast. Und wenn sonst nichts von dir bleiben würde, das wäre alles, was du weitergeben könntest. Was würdest du auf dieses Blatt Papier schreiben?
An erster Stelle würde ich schreiben, Liebe ist das Wichtigste im Leben. Liebe zu anderen Menschen, zu sich selbst und zum Leben. Das steht immer an erster Stelle und ist auch irgendwie das Heilmittel für alles oder auch der Zugang zu allem. Zweiter Stelle würde ich schreiben, das Leben ist viel zu kostbar, um immer auf später zu warten. Also zum Beispiel auf die Rente zu warten. Oder auf den perfekten Zeitpunkt, um seine Träume zu verwirklichen, weil man glaubt, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das Leben ist viel zu kostbar und vor allem ist es endlich. Und nicht erst dann, wenn man an Altersschwäche stirbt, sondern kann auch jederzeit vorab enden, dass man sich dem jeden Tag bewusst ist. Und an dritter Stelle, was würde ich da schreiben? Tja, das waren jetzt schon ziemlich zwei Punkte, die ich immer selbst mir auch immer wieder bewusst mache. Dritter Punkt wäre vielleicht, verbringe so viel Zeit wie nur möglich mit den Menschen, die dich lebendig fühlen lassen. Lebendig fühlen lassen? Lebendig?
Die dich lebendig fühlen lassen, ja.
Ja, genau.
So schön. Vielen, vielen Dank. Wunderschön. Nehme ich mir heute auch alles drei mit in den Tag. Gehst du nochmal auf Tour? Wie sieht bei dir so jetzt das nächste Jahr aus, wenn jemand gerade zuhört und sagt, ich würde so gerne zu einem Konzert gehen von dir oder irgendwie in Kontakt kommen mit deiner Kunst, mit deiner Musik, mit deiner Lyrik? Wie kann man am besten ja, in Kontakt mit dir kommen?
Also eigentlich wäre ich jetzt auf Tour in Deutschland und das ging leider nicht wegen den Corona-Maßnahmenregelungen. Die wurde jetzt verlegt auf das nächste Jahr, Oktober. Da bin ich in vielen deutschen Städten und in Österreich auch in Wien. Und da kombiniere ich immer meine Musik mit Gedichten.
Wow.
Und jetzt im November nutze ich die Zeit und nehme ein neues Album auf, was dann auch nächstes Frühjahr erscheint. Und jetzt kam ja gerade mein neues Buch raus, meine erste Erzählung. Und ich schreibe weiterhin fleißig an Texten, an Geschichten, an Gedichten und werde wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder was veröffentlichen. Mal schauen, was ich so sammeln kann.
So schön. Vielen, vielen Dank. Also ich freue mich, wenn du in Berlin bist. Ich komme dann auf jeden Fall vorbei.
Herzlich eingeladen, da freue ich mich auch.
Und vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Danke, dass du wirklich so offen auch über Depressionen sprichst, weil ich glaube, es ist so ein wichtiges Thema, dass das mehr Raum bekommt und dass es einfach auch normal wird, darüber zu sprechen und dass sich da niemand für schämen muss oder irgendwas, sondern im Gegenteil, dass wir uns da alle gegenseitig unterstützen können und dass es auch so wichtig ist, glaube ich, sich damit zu zeigen und damit rauszugehen, weil es auch so viel mehr Menschen betrifft, als wir, glaube ich, glauben. Und deswegen danke von Herzen, dass du damit so rausgehst, dass du dafür so einstehst und dass du so viel Einblick auch gegeben hast in deine Gefühlswelt und alles, was dich da ja damit beschäftigt. Also vielen, vielen, vielen Dank. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht und ich, ja, danke schön.
Vielen Dank dir auch, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, über diese wichtigen Themen auch zu sprechen und es so ein schönes, angenehmes Gespräch war. Vielen Dank.
Ich hoffe, du fühlst dich jetzt gerade auch ganz beseelt und ruhend in dir und hast diese tiefe Verbindung zu dir und das Wissen, dass egal wie es dir gerade geht, es alles gut wird und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn es dir mal nicht gut geht. Ja? Dass wir das alle haben und dass wir füreinander da sind und uns unterstützen können und dass wir das nicht verstecken sollten, auch unsere dunklen Tage, unsere dunklen Wolken über unseren Köpfen, sondern dass sie dazugehören und dass sie da sein dürfen. Und ja, ich freue mich, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge teilst bei meinem Instagram-Account @LauraMarlinaSeiler unter dem Post von heute und wir uns da austauschen können und offen miteinander sein können und uns gegenseitig Kraft schenken können. Und wie gesagt, es startet jetzt das Glaube an Wunder Special, wo du dich kostenlos für anmelden kannst, wo du wundervolle Nachrichten von deinem 90-jährigen Ich bekommst. Und am 22.11. gebe ich ein kostenloses Online-Live-Webinar, wo du dich anmelden kannst, wo wir tief eintauchen in die Selbstliebe und wir einfach einen wunderschönen, heilsamen Abend miteinander verbringen können. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Die Anmeldung dafür findest du in den Shownotes und was gab es noch? Genau, die Warteliste für die Rise Up and Shine Uni, wo du dich gerne auch eintragen kannst, wenn du das Jahr 2022 wirklich auf eine Art und Weise beginnen möchtest, die dir vollkommene neue Möglichkeiten in deinem Leben ermöglichen wird. Dann freue ich mich, wenn du bei der Ruse dabei bist. Du kannst jetzt auf die Warteliste eintragen und bekommst dann Bescheid, wenn du dich anmelden kannst. Und denk immer dran, du bist geliebt, du bist beschützt. Du hast so viel in dir, was dich leitet und vertraue dir, vertraue deinem Weg und alles wird gut, okay? Schön, dass es dich gibt, fühl dich von Herzen umarmt, rock on und namaste, deine Laura.